Also ich denke, dass einfach unheimlich wichtig ist, das ist jetzt wieder auch aus meiner Erfahrung als Architektin, dass eben der Außenraum wirklich einen hohen Stellenwert bekommt. Und das ist halt so im Bau, das Gebäude hat immer einen höheren Stellenwert, der Außenraum kommt dann später noch. Und das ist einfach auch jetzt keine Neuigkeit, aber dass eben der Außenraum von Anfang an mitgedacht werden muss, weil man sich dadurch auch wieder Chancen verbaut, wenn schon so die Planung zu weit fortgeschritten ist.
Ich glaube, schlussendlich müssen wir alle Akteure an einem Strang ziehen. Und also Politik, der politische Wille ist sicher ein sehr wichtiger Faktor in dem Ganzen, auch gerade bei den vielen Themen, die im Moment politisch wichtig sind, dass die Biodiversitätskrise dort nicht hinten runterfällt. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor, dass man weiterhin vorwärts kommt und es eben nicht versandet, jetzt gerade das Thema.
Hallo, das ist Claudia Ackli und das ist der Podcast «Natur und die Stadt».
Es gibt unterdessen viele grüne Siedlungen in der Schweiz. Es gibt zum Beispiel Pensionskassen, die Siedlungen begrünen, Natur noch bewirtschaften. Es gibt Genossenschaften, die gerne so leben, dass ihre Gärten lebendig und biodivers sind. Es gibt Firmen, die ihre Areale begrünen, Spitäler oder andere Organisationen. Aber unter Experten ist man sich nicht ganz einig, ob das schon ein Trend ist oder ob das noch so ein bisschen holpriger Anfang ist. Viele Grossinvestoren wissen zum Teil gar nicht, was die Vorteile sind von einer Begrünung, von einer Siedlung. Den Menschen geht es besser, der Natur geht es besser, es ist kühler. Selbst in den Häusern drin ist es kühler. All diese Sachen müssen noch ein bisschen besser bekannt werden. Die Frage in dieser Episode ist also, Kiesplatz oder Biotop? Was ist schon ein Trend und was muss man noch machen, damit die grüne Transformation noch besser vorankommt?
Grüezi miteinander. Schön, dass ihr gekommen sind an so einem heissen Tag. Wir reden heute über das Thema grüne Siedlungen. Und ich habe hier zwei ganz tolle Fachpersonen dazu, die hier an das Gespräch gekommen sind. Lena Wunderlin ist Umwelt- und Naturwissenschaftlerin und Projektleiterin bei der Binding Stiftung. Und Dietlind Harbrücker ist Architektin und ist Projektleiterin für die Stiftung Natur und Wirtschaft. Die haben beide ein bisschen unterschiedliche Perspektiven auf das Thema, was sich aber auch grundsätzlich sehr gut ergänzt. Ich wollte euch das erste Mal fragen, also im grünen Wohnen oder in einer grünen Siedlung wohnen, das ist ein bisschen etwas, das auch im Trend ist. Man hat auch das Gefühl, das sind die richtig tollen Siedlungen, dort, wo es zum Beispiel noch einen Garten hat rundherum, wo Biodiversität eine Rolle spielt oder wo es vielleicht noch eine Fassadenbegrünung hat. Habt ihr das Gefühl, dass das in Anführungszeichen nur ein Modetrend ist oder ist da etwas wirklich am Wachsen, wo bei den Leuten das Bedürfnis ist? Willst du vielleicht zuerst etwas sagen, Wiedling?
Also ich würde erst mal ganz klar sagen, nein, ich denke nicht, dass das ein Trend ist. Ich glaube, warum das nicht so ist, da kommen wir später dann auch noch im Detail drauf, aber ich glaube, es ist schon sowohl bei BewohnerInnen, EigentümerInnen und auch bei großen Liegenschaftsimmobilien, Verwaltung, Pensionskassen, Versicherung ist doch inzwischen das Bewusstsein vorhanden, dass eben eine naturnahe, biodiverse Außenraumgestaltung, dass das einfach einen hohen Wert hat und dass das auch zwingend notwendig ist, jetzt so umzudenken. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, also ich weiß, dass so in den letzten Jahren, seitdem ich mich überhaupt mit dem Thema beschäftige, ist, finde ich, sehr viel passiert. Wenn man mit offenen Augen durch seine Umgebung geht, hat sich wirklich viel verändert. Und dass sich das auf einmal wieder rückwärts verändern würde, dass auf einmal die Rasenflächen alle kurz geschoren sind, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein Trend ist.
Also es ist vielleicht eine Wende, aber noch nicht wirklich ein Trend, sagst du, gell?
Genau, oder eben Trend ist ja so ein bisschen negativ konnotiert, dass es eben auch ja eine Modeerscheinung ist und das denke ich nicht. Es ist ein Wandel, man ist auf dem Weg, würde ich sagen.
Okay. Siehst du das ähnlich, Lena?
Ich würde dem zustimmen, ja. Ich glaube, es ist noch wichtig zu sagen, vielleicht, dass nicht grün ungleich grün, also grüne Siedlungen gibt es vielleicht schon lange, wo es einfach einen Rasen hat, aber dass es, also wie du auch schon gesagt hast, dass es immer mehr naturnah auch wird. Es braucht glaube ich, noch eine Weile, bis es wirklich überall so ist, aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg dorthin, würde ich auch sagen. Ja.
Die sind beide von Stiftungen und die haben aber leicht unterschiedliche Ausrichtungen, die Stiftungen. Eure Stiftung, Dietlind, die tut eigentlich beraten, zertifizieren und dann auch Kunden über längere Zeit begleiten und vielleicht sogar re-zertifizieren. Hast du ein Beispiel, das du sehr einleuchtend kannst darstellen kannst, was eure Rolle ist?
Also unsere Rolle ist erstmal ist ganz viel Wertschätzung. Also wenn wir ein schon naturnahes Areal oder eben biodivers gestaltet, naturnah ist ja etwas schwammig, der Begriff, wenn wir das für eine Zertifizierung begehen, dann tun wir auch sehr viel Wertschätzung kund, weil wir uns freuen und es ist was passiert und es ist schon eben eine Veränderung im Gange. Wir haben bestimmte Kriterien, nach denen zertifiziert wird. Das ist 30% naturnah und biodivers gestaltet. Da bleibt natürlich noch viel Luft nach oben. Also 70% können auch noch herkömmlich gepflegt werden oder bepflanzt sein. Und als Beispiel, also ich bin unter anderem auch für die Migros-Pensionskasse zuständig und das ist nochmal, also wir gehen ja zu Arealen und zertifizieren und nach 5 Jahren rezertifizieren, also es ist halt schon in längeren Zeiträumen eine Begleitung da, aber es gibt eben auch andere große Kunden, sag ich jetzt mal, wo wir auch darüber hinaus auch die Areale wirklich auch betreuen. Und dass wir da eben wirklich jetzt bei der Migros-Pensionskasse, das ist was Neues, dass wir jährlich bei den zertifizierten Arealen vorbeikommen und schauen, wie läuft's, wie geht's mit der Pflege. Das ist einfach unheimlich wichtig, weil es kann mal was Schönes ökologisch neu angelegt worden sein, aber wenn es nicht richtig gepflegt wird, dann funktioniert es einfach nicht. Also das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man da auch am Ball bleibt.
Lena, eure Stiftung schafft anders. Sie vergeben einen relativ bekannten Preis. Und der ist wirklich, also ich glaube, die Leute achten sich darauf. Der hat Strahlkraft sozusagen. Das ist eine ganz andere Art. Erhofft ihr euch davon auch, dass ihr durch den Preis auch hier in Anführungszeichen Leute anziehen und mit dem Preis sozusagen eigentlich auch für Aktivitäten belohnen, oder, die sie unternehmen? Oder macht ihr das auch, damit das überhaupt wahrgenommen wird in der breiteren Öffentlichkeit?
Auf jeden Fall beides. Also ich glaube, das Hauptziel des Preises ist wirklich die Vorbildprojekte, die mega tollen Projekte in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und durch das halt möglichst viele Akteure zu motivieren, das auch umzusetzen. Wir wollen eigentlich zeigen, dass es möglich ist, dass es schon Projekte gibt, die das machen. Und dass man die dann kann eigentlich duplizieren, kopieren. Also kopieren ist erwünscht. Und bei uns sind Akteure auch relativ vielfältig, aber jetzt die Preisträger sind jetzt noch nicht ganz so viel aus der Pensionskasse, Immobilienbranche gekommen, sondern viel noch private Vereine. Und wir haben dort das Gefühl, es ist, weil die noch ein bisschen mehr Freiheiten haben. Oder die Realität in der Immobilienbranche sind zum Teil noch sehr strikt. Da habe ich auch schon gehört, dass sie froh sind, wenn es schon nur grün ist und dann biodivers kommt dann noch als nächstes. Wir wollen wirklich die sehr tollen, biodiversen Gestaltungen breiter bekannt machen.
Und gell, ihr könnt auch so die Themen pro Jahr ein bisschen variieren. Ich kann mich erinnern, einmal war es auf der Gemeindeebene, da haben sich eigentlich Gemeinden können mit ihren Projekten melden. Dann haben sie etwas zum Thema Infrastrukturen gemacht. Wie kommen wir auf die Auswahl und vielleicht auch, hast du vielleicht 2, 3 Beispiele von den Themen, die wir schon angesprochen haben?
Das ist immer eine Diskussion mit der Jury. Wir haben so eine Shortlist, was mögliche Themen könnten sein. Wenn wir einfach finden, in dem Bereich Biodiversität im Siedlungsraum gibt es noch viele Unterbereiche, die noch spannend sind, wo man dann eben auch die Vergleichbarkeit unter den Projekten erhöhen kann. Also es ist immer eine Diskussion, was ist jetzt gerade am aktuellsten, wo gibt es aber auch schon Sachen. Man muss immer so ein bisschen den Mittelweg finden, es ist noch neu. Aber es gibt schon gute Beispiele. Wir haben jetzt schon das Thema Gesundheit, um die Verbindung herzustellen, dass Biodiversität, Grünräume eben auch einen positiven Effekt haben auf den Menschen. Wir haben das Thema Wasser gehabt, wo die Klimaanpassung noch viel mehr im Vordergrund war, weil auch die Synergien einfach sehr gross sind. Und eben jetzt auch Infrastrukturen, weil wir einfach das Gefühl haben, dass es noch dort so viel Potenzial gibt, weil wir die brauchen als Menschen in der Gesellschaft. aber es dort immer sehr viel Fläche hat, wo man eben auch biodivers könnte gestalten.
Ganz kurz eine Nachfrage zu Infrastrukturen. Sind das zum Beispiel Bahnhöfe oder vielleicht sogar Autobahnen? Oder was meinen Sie mit oder so Areal, so Brachen vielleicht von der Behörden? Was sind das genau für Geländestypen?
Das letzte eher weniger, die anderen zwei schon. Also wir haben uns wirklich auf sehr technische Infrastrukturen daher fokussiert. Das sind das Eisenbahnanlagen, Strassen, es können aber auch Kläranlagen, Kehrichtverbrennungsanlagen, solche Arealflächen haben wir gesucht dieses Jahr.
Spannend. Und wenn ich mich recht erinnere, schaut ihr auch ein bisschen, schauen, wie sich das entwickelt mit diesen Projekten. Ihr gebt nicht einfach nur Geld.
Genau, also das Preisgeld muss wieder verwendet werden für Biodiversitätsmassnahmen. Es tut jeweils ein Jurymitglied oder eine externe Fachperson die Preisträger auch begleiten in der Nutzung des Preisgelds. Und so können wir eigentlich immer gut mit, über was noch gemacht wird. Und die meisten Preisträger kommen dann schon gerade mit super Ideen, was sie auf ihren Flächen oder auf Flächen nebendran noch weitermachen können, um Biodiversität zu fördern.
Also im Grunde genommen ist auch Nachhaltigkeit in der Art, wie ihr euer Geschäft betreibt.
Quasi, ja, genau.
Es hätte gerne also zwei Projekte vielleicht ein bisschen mehr in Tiefe diskutiert. Und wir haben schon einmal darüber geredet, dass es interessant wäre, eben über die MPK nochmal zu reden. Es ist lustig, weil ich vorher vor einer Zeit lang schon einmal dort auf diesem Gelände gesehen mit dem Hauswart, jemand von der MPK und jemand von eurer Stiftung. Und wir haben dann in Horgen ist das gesehen und wir haben dann geschaut, was dort auf diesem Areal passiert. Und du bist, glaube ich, vor kurzem dort gesehen. Hast du so den Überblick, wo das Projekt steht?
Also das Projekt ist im letzten Jahr auch rezertifiziert worden. Das war jetzt auch noch mal ganz interessant. Also ich bin wirklich jetzt vor ein paar Wochen da gewesen. Und das ist halt ja noch mal ein spezielles Projekt, weil da durch die Initiative von einem Mieter der Amphibienwanderweg, den es gibt zum Zürichsee, dass da eben ein Teich entstanden ist, also so ein sogenannter Trittstein, wo die Amphibien dann quasi Zwischenrast machen. Und da ist dann zusammen mit dem Naturschutzverein Horgen ist dann dieser Teich mit weiteren Strukturen entstanden. Und in dem Zusammenhang wurde aber das gesamte Areal, das ist ein recht großes Areal, also Fläche habe ich jetzt nicht, das sind schon ein paar tausend Quadratmeter, ist das auch ökologisch aufgewertet worden. Also das Areal ist von 2003, also jetzt auch schon über 20-jährig und da tickten die Uhren noch etwas anders, muss man sagen. Und als ich jetzt da war, es ist einfach, ich wusste halt schon, was auch bei der Rezertifizierung, was da angeschaut wurde oder was da auch noch so für weitere Hinweise gegeben wurden. Es ist ein längerer Prozess, es entwickeln sich Flächen, entwickeln sich gut und andere Flächen teilweise enttäuschend. Also es ist einfach so, wir arbeiten ja mit der Natur und das ist alles nicht vorhersehbar, 100%. Also ob eine Blumenwiese, ist auch sehr interessant, Blumenwiesenflächen sind einfach gerade bei diesen großen Siedlungen, wo ja sehr viel Abstandsgrün immer vorhanden ist, was eben sonst kurz gemähter Rasen gewesen ist, der nicht genutzt wurde, da, das ist halt ein Element, was sehr oft häufig jetzt vorkommt, dass da Blumenwiesen angelegt werden. Eine Blumenwiese mit dem gleichen Saatgut und mit ähnlichen Bedingungen kann aber auf der einen Fläche ganz anders aussehen als auf der anderen. Und das ist natürlich eine Wissenschaft oder ich weiß nicht, ob man es überhaupt wirklich richtig untersuchen könnte, wenn man die Zeit hätte, woran es jetzt liegt. Also es ist natürlich auch so ein bisschen, also es ist eine Know-how-Frage, die ganz wichtig ist. Und ich habe ja auch mit dem Hauswart, als ich jetzt da war, gesprochen. Und es ist, da wird noch ganz viel gelernt. Oder es ist aber auch schon ganz viel gelernt worden, natürlich im Vergleich zu vor 5 Jahren. Und, aber es ist ein laufender Prozess, dass sich eben die Flächen entwickeln und dass man vielleicht auch nochmal umdenkt und sagen muss, okay, die Maßnahme an der Stelle, die ist doch nicht die richtige gewesen. Da muss man vielleicht noch mal was anderes machen.
Also ich kann mich eben erinnern, oder, dass dort mal die Hauswartung wirklich auch erzählt hat, dass es für ihn wirklich ein neuer Lernprozess war. Das heisst, das sogenannte Facility Management hat das nicht einfach im Stundenplan gehabt, früher in der Ausbildung. Das heisst, es geht eigentlich auch um Wissensvermittlung und unter Umständen ein Expertenwissen, eben ein botanisches Wissen zum Beispiel. Wenn ihr dann so eine Zertifizierung macht, sind denn die Leute auch dabei? Nehmen wir die auch ins Boot? Also die Leute, die dann konkret eine Fläche betreuen und pflegen, sind die auch dabei?
Genau, also weil jetzt bei so einem Zertifizierungsrundgang sind idealerweise, also es ist ja unterschiedlich, die Hauswarte oder Hauswartinnen, die machen einen Teil der Außenraumpflege, aber es gibt eben auch externe Gartenbauunternehmen, die da involviert sind oder auch die, die das mal angelegt haben, die da noch weiter mit im Boot sind. Die sind natürlich idealerweise dabei, also dass man wirklich mit denen sprechen kann, und das ist bei einer Zertifizierung so, das ist bei einer Rezertifizierung so und jetzt auch bei meinen Begehungen, die ich ja quasi on top noch mache, das ist ja eben wirklich noch eine engere Begleitung, sind die dann auch mit dabei. Und was mir aber jetzt aufgefallen ist, ich bin jetzt in den letzten Wochen wirklich auf vielen Arealen gewesen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Es ist einfach klar, es wird nicht diskutiert, das Areal wird jetzt anders gepflegt als von vor 10 bis 15 Jahren. Und da merke ich auch so eine, mal mehr und mal weniger, aber eher mehr, sag ich, so ein, ja, auch so eine Freude daran und Interesse. Und was Fachwissen angeht, da hatten wir ganz aktuell jetzt auch mit einem sehr kompetenten Landschaftsarchitekten, Gärtner, der auch, auch als Auditor für die Stiftung arbeitet, hatten wir einen Blumenwiesenkurs für die Hauswarte und Hauswartinnen, wo wirklich nochmal, und das war für mich auch total interessant, ich weiß ja auch nicht alles, wo wirklich nochmal so ganz viele gute Hinweise gegeben wurden.
Mhm. Habt ihr dort, jetzt, dort oder vielleicht auf einem anderen Areal jemals probiert, eine Zufriedenheitsanalyse zu machen bei den Mieterinnen? Ob sie zum Beispiel den Mehrwert jetzt von einer anders organisierten und gepflegten Umwelt und Umgebung, ob sie das schätzen?
Also so eine Analyse haben wir jetzt so nicht gemacht. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass die MPK das gemacht hätte. Vielleicht schon, ich weiß es nicht genau. Ich höre natürlich dann wiederum von denen, die eben von den Hauswarten und Hauswartinnen, die auf dem Areal sind, dass, ich meine, da gibt es auch wieder diverse Stimmen. Also es sind, viele finden es gut, andere haben Mühe, das ist sehr unterschiedlich, und Aufklärung ist halt sehr, sehr wichtig, dass man eben wirklich auch, bevor so ein Areal ökologisch aufgewertet wird, dass eben wirklich informiert wird. Wir haben auch so Tafeln, die dann aufgestellt werden, die das dann noch erklären. Aber es gibt natürlich die Leute, die sich wohlfühlen damit, die das schätzen, und andere, denen es egal ist. Da gibt es natürlich auch immer eine Gruppe. Und andere, die sich irgendwie gestört fühlen. Also das ist sehr unterschiedlich. Aber so vom Tenor höre ich eher raus, dass das Positive, also dass schon, dass es eine positive Veränderung ist.
Du erzählst uns etwas über ein Areal in St. Gallen auf einem alten Bahnhof. Ist das jetzt zum Beispiel gerade so ein Infrastrukturbeispiel oder ist das etwas anderes? Oder erzähl einfach einmal.
Ich erzähle gerne über das Areal Bach am Bahnhof St. Fide. Wir haben das damals beim Jahresthema Arealentwicklungen ausgezeichnet. Ich weiss jetzt nicht, ob es jetzt auch bei den Infrastrukturen auch durchgekommen wäre, weil es eigentlich einfach eine brachliegende Fläche ist. Ich greife gerade gerne auf, was du gesagt hast, mit der Akzeptanz und eben, dass die Leute auch dabei sind. Weil bei uns ist beim Preis ist nicht nur die Biodiversität ausschlaggebend für den Preisgewinn, sondern eben auch Aspekte wie Partizipation, Kooperation, Vorbildwirkung. Das spielt alles eine Rolle bei der Jurierung. Und die Kombi ist eben beim Areal Bach 2023 so herausragend gewesen, weil das ist ein Verein von Anwohnenden in der Umgebung, die gefunden haben, es kann doch nicht sein, dass die Fläche einfach jahrelang brach liegt. Und dann haben sie sich zusammengeschlossen zu dem Verein und haben das Areal wirklich aufgewertet, und zwar für Natur und den Mensch. Also es hat Flächen, die wirklich einfach der Biodiversität zur Verfügung stehen. Es hat aber auch eine Allmendfläche, wo man sich treffen kann. Es haben auch Anwohner, die eigene Ideen einbringen können. Und einfach die Kombi von dem Mut, einfach mal etwas anzugehen und dann aber wirklich auch einen super schönen Aufenthaltsort zu schaffen, das hat die Jury damals sehr überzeugt. Es ist eine Fläche auf Zeit, es ist eine Zwischennutzung. Aber das Ziel ist halt auch, dass sie eben durch den Mehrwert, den sie jetzt in dieser Zwischennutzung arbeiten können, vielleicht auch langfristig etwas bewirken können, weil die Umgebung das dann einfach schon als Aufenthaltsort sieht und dann nicht mehr will, dass dort einfach nur private Wohnungen entstehen.
Also, als ich es angeschaut habe, im Internet, bin ich schon also sehr beeindruckt. Sie haben ganz viele verschiedene Facetten von Sachen. Kräutergärten und Gemeinschaftsgärten und dann eben ein Beizli und so. Ganz viele verschiedene Sachen nebeneinander her, wo alle Platz finden auf dem Areal. Und das von der Zwischennutzung ist mir auch aufgefallen. Und es, ja, habe mich dann gefragt, hat das vielleicht ein Frustrationspotenzial? Weil ganz viele Leute haben dort ganz viel Herzblut reingesteckt in die Entwicklung. Und wenn man es dann wieder aufgeben muss, was passiert denn mit diesen Leuten? Habt ihr im Sinne von einer Zukunftsplanung mit ihnen über so etwas mal diskutiert? Oder machen sie mehr so die Strategie, wir schaffen jetzt eine Tatsache und hoffen, dass die Tatsache überzeugt?
Eher sollte. Also, das ist jetzt vielleicht zu weit gegriffen, als dass wir uns dort quasi einmischen würden. Also, wir reden schon mit ihnen darüber, wie es langfristig sein oder so. Aber sie haben auch jetzt gerade schon wieder eine Erneuerung vom Vertrag von der Zwischennutzung. Und sie sind einfach sehr eng im Austausch und im Gespräch auch mit der Stadt, die das dann entwickeln soll. Also, sie wollen Tatsachen schaffen und sich aber auch einbringen im eben Weiterentwicklungsprozess. Und weil es für, glaube ich, alle Beteiligten, dann ist allen bewusst, dass das eine Zwischennutzung ist. Darum, klar, hat es ein gewisses Frustrationspotenzial, aber es ist wie auch einfach im Bewusstsein drin, dass das nicht für immer ist.
Und sozusagen der Lehrprozess, den dann alle mitgemacht haben, die mitgeholfen haben bei der Planung und beim Aufbau, das ist natürlich sonst auch transferierbar an jemand anderes an, weil das ist, glaube ich, schon etwas, was so im Hirn, als im Speicher oben wie hängen bleibt und vielleicht wieder bei Bedarf kann vorgeholt werden.
Ganz sicher. Ich glaube, es gibt noch so viele brachliegende Flächen, die man einfach nur auf eine gewisse Zeit könnte begrünen könnte, was schon etwas bringen würde.
Ich würde gerne vielleicht ein bisschen über die Hindernisse auch noch reden, oder wo vielleicht solche Projekte doch immer wieder auch dagegen anstoßen. Wenn du jetzt ein bisschen über deine Kunden, ich nenne sie Kunden, vielleicht haben die ein anderes Wort, nachdenkst, was glaubst du, ist dort der grösste Bremsklotz gegen Veränderungen auf diesen Areal und vielleicht noch radikalere Formen von Veränderungen?
Also ich kann ja sagen, was der Bremsklotz ist, ich kann aber auch sagen, was es wieder begünstigen würde. Das eine ist ja wie das andere. Also wir beobachten, dass gerade bei so größeren Kunden, die wir haben, dass eben wirklich diese feste oder festgelegte Strategie einfach wichtig ist. Also wenn die nicht da ist, wenn da nicht entschieden wurde, wir wollen jetzt unsere Areale schrittweise ökologisch und biodivers aufwerten, wenn das nicht ist, dann wird immer wieder diskutiert. Also da muss wirklich so eine ganz klare Linie sein. Und dann ist wirklich noch ein anderes Thema, also das ist so als limitierender Faktor, das ist nicht der finanzielle unbedingt, das ist eher der Wissensfaktor. Also dass im ganzen Biodiversitätsbereich das Wissen doch noch relativ rar gesät ist. Also es gibt gar nicht viele wirklich Spezialistinnen, die auch in der Umsetzung, also wenn man jetzt mal, ich glaube es sind 120 Bioterra-zertifizierte Gartenbauunternehmen in der Schweiz und das ist nicht gerade viel, die sind sehr beschäftigt. Und das ist dann schon so ein Thema. Und wenn man dann noch schlechte Erfahrungen macht, vielleicht mit selbsternannten Spezialistinnen zusammenarbeitet, dann gibt es irgendwie Rückschläge und dann kann sowas auch sich eher wirklich in eine negative Richtung entwickeln. Also ich denke, das sind wirklich diese zwei Themen, Wissen und Strategie, die klar sein muss.
Also hast du das Gefühl, ist der Zeitfaktor vielleicht noch wichtig?
Natur, das ist ja auch was Langwieriges. Also auch wenn man einen kleinen Garten hat, man muss allem Zeit geben. Es braucht Zeit, es geht nicht von jetzt auf gleich. Und man muss eben auch Rückschläge einkalkulieren, dass irgendeine Idee vielleicht nicht die richtige gewesen ist, weil es ist kein, also auch wenn ich jetzt im privaten Garten berate, ich sage, das ist keine Garantie auf Erfolg. Also man muss es schrittweise einfach auch teilweise probieren. Und es gibt natürlich Dinge, wo man von vornherein weiß, das funktioniert hier nicht, das ist klar. Aber dennoch, es ist wirklich, es ist so ein lebendiges System und da ist Zeit auf jeden Fall ein Faktor und ja, Geduld, Zeit und Geduld, dass man geduldig diese Entwicklung vorantreibt.
Lena, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass Projekte, die von der Immobilienseite kommen, eher noch ein bisschen schwächer sind als die zum Beispiel von einem Naturschutzverein kommen. Was ist der Grund dafür und was signalisiert euch das mehr oder weniger? Was bedeutet das?
Ich habe das Gefühl, es liegt noch viel in der Priorisierung. Also ich glaube, dass das Wissen in der Umsetzung kann gut sein, dass das zum Teil noch dünn gesät ist. Aber ich glaube, so das Grundsatzwissen, dass es wichtig wäre, das ist schon vorhanden. Aber ob man es dann an erste Stelle stellt, dass man Biodiversität fördern will, oder dass man vielleicht eine Stelle schafft innerhalb des Unternehmens, wo dann das Thema betreut, ich glaube, dort die Priorisierung fehlt noch ein bisschen. Und dann ist man fest noch in diesen Logiken von Renditen, wo Biodiversität einfach nicht so die erste Rolle spielt. Und dann geht es mehr darum, schnell ein Resultat zu haben. Und dann ist einfach Biodiversität oder Natur das, was als erstes vom Tisch geht. Oder so. Das ist unsere Interpretation von dem, was wir bekommen.
Und kombiniert vielleicht ein bisschen mit dem, was Dieter gesagt hat, oder wenn man dann noch nicht weiss, dass eigentlich eine solche Form von Bewirtschaftung unter Umständen sogar noch billiger könnte werden als die traditionelle, dann hat man natürlich dann auch noch ein Argument mehr und sagt, ja, aus finanziellen Gründen machen wir das jetzt lieber nicht.
Obwohl das eben dann meistens eben gar nicht unbedingt korrekt muss sein. Also dort ist sicher eben auch in der Aufklärung, die wir vorhin schon mal hatten, dass es nicht muss teurer sein muss und dass es vielleicht bedeutet sicher andere Arbeit, aber ob das aufwendigere Arbeit ist in der Bewirtschaftung, das ist eine andere Frage.
Du hast einmal ein schönes Beispiel gesagt, und ich würde dich jetzt kurz zitieren. Du hast gesagt, ein Wiese, wo man zwei, dreimal im Jahr dort mähen versus eine Rasen, wo man alle zwei Wochen muss reihen, mähen macht einen Unterschied, oder? Was teurer ist. Oder? Ja, okay. Das ist ein gutes Beispiel, sehr einleuchtend. Du hast auch gefunden, ich glaube, das hat jemand von euren Jurymitgliedern gesagt, dass es auch eine Gefahr sein könnte, dass die Leute das nicht richtig einschätzen können. Dass es wirklich Arbeit ist, oder? Dass langsam investieren, Geduld haben, schauen, ausprobieren. Und dass die Leute einfach vielleicht ein bisschen voreilig sagen, oh, wir wollen jetzt auch so lustig grün sein und dann nachher nicht merken, dass es eigentlich heisst, dass wir wirklich dran muss bleiben.
Ja, es hängt vor allem damit zusammen, dass wir halt einfach die guten Beispiele präsentieren. Und dort haben wir uns einfach gesagt, wir müssen in der Kommunikation aufpassen, dass wir nicht nur positiv, positiv, positiv berichten, auch wenn wir natürlich über das Positive berichten, sondern dass wir eben auch zeigen, wieso dass es das braucht und was vielleicht auch die Schritte sind dort an, dass man das dann kann umsetzen kann. Dass man nicht einfach das Gefühl hat, okay, es ist eigentlich alles gut, es machen es ja schon andere, sondern dass man es eben auch selber dran geht und umsetzt.
Vielleicht ein bisschen, einfach noch, um diesen Themenblock abzuschließen. Die Immobilienbranche hat eigentlich einen verhältnismäßig schlechten Ruf. Man hat immer so das Gefühl, eben, sie sind renditeorientiert, sie sind nicht offen für eigentlich Gesundheit von ihren Bewohnern oder von ihren Mitarbeitern, die Gebäude nutzen. Sie sind eben irgendwie immer nur husch-husch und nie wirklich fest durchdenkt und so. Sie sind also naturfindlich und so weiter. Ist das... Die sind ein bisschen die Sündenböcke, ein Stück weit. Haben Sie das Gefühl, es gibt neben dem wie noch andere Elemente, die müssten so stimmen, damit sich ein Areal dafür entscheidet, oder besser gesagt Menschen dahinter, dass wir jetzt mit dem konkret etwas machen? Also gibt es noch andere Faktoren, die Ihre Entscheidungen beeinflussen?
Also ich denke, dass einfach unheimlich wichtig ist, das ist jetzt wieder auch aus meiner Erfahrung als Architektin, dass eben der Außenraum wirklich einen hohen Stellenwert bekommt. Und das ist halt so im Bau, das Gebäude hat immer einen höheren Stellenwert, der Außenraum kommt dann später noch. Und das ist einfach auch jetzt keine Neuigkeit, aber dass eben der Außenraum von Anfang an mitgedacht werden muss. Weil man sich dadurch auch wieder Chancen verbaut, wenn schon so die Planung zu weit fortgeschritten ist. Und also ich denke, das ist so ein Faktor. Und dann natürlich nicht nur Außenraum, sondern eben auch noch ein ökologisch hochwertiger Außenraum. Und ich denke, es sind halt wirklich so einzelne Treiber, das sind dann auch einzelne Personen innerhalb von solchen EntscheidungsträgerInnen, die sowas dann vorantreiben. Das ist, denke ich, wichtig. Und da ist vielleicht auch ein Schneeballprinzip. Also wenn es eben, je mehr gute Beispiele es gibt, oder da entsteht ja auch Konkurrenz. Also Konkurrenz ist sowieso da. Und wenn jetzt bei Liegenschaft, Verwaltung oder Pensionskasse XY, da läuft alles ganz prima, weil die Menschen gerne dort wohnen und da auch nicht so ein permanenter Mieterwechsel wäre, wo man nicht auch denkt, okay, woran könnte das liegen? Vielleicht liegt es auch am Außenraum. Also ich glaube, das sind so die Punkte.
Und ich habe in einem ganz anderen Zusammenhang oft mit Firmen zusammengearbeitet, weil ich sie vom Design überzeugen wollte, dass es ein wichtiger Wertschöpfungsfaktor wäre. Und wir haben dort einfach gemerkt, das Lernen von anderen Firmen ist eigentlich extrem hilfreich. Also, wenn man sozusagen Vorbilder hat, wo man im besten Fall noch ein bisschen mit ihnen konkurrenzieren kann und zeigen kann, wir können es dann im Fall auch, das kann dann die Einzelpersonen zum Beispiel motivieren, vielleicht dann doch noch einen Zacken zuzulegen. Braucht ihr oder hättet ihr gern von irgendjemandem her noch mehr Unterstützung, vielleicht von anderen, von anderer Seite? Oder die sind jetzt klassische Stiftungen, zum guten Glück gibt es in der Schweiz einen Haufen und auch sehr gute Stiftungen, die eben genau solche Förderprogramme durchführen. Aber braucht ihr noch mehr Unterstützung aus der Politik oder von einer anderen Ecke her, damit auch so auf der Ebene von Baureglementen oder so vielleicht schon noch mal ein paar Pflöcke eingeschlagen werden?
Also wir haben ja schon auch Allianzen, also wir haben ja auch Träger und wir sind dran, Allianzen ja auch zu schmieden. Und ich denke so ganz grundsätzlich, wenn es wirklich auch auf so Gemeinde- oder Reglementebene, also das sehe ich jetzt auch wieder so ein bisschen als Architektin, also wenn jetzt wirklich im Baureglement klar feststeht, ein Areal muss so und so viel Prozent ökologisch hochwertig gestaltet sein. Ich finde, das bringt definitiv was. Also wenn es doch, also es muss ja nicht 100% sein, aber so wenn ich so unsere Kriterien von der Stiftung mir angucke, 30%, das ist, soweit ich weiß, zum Beispiel auch in Bern, ich weiß nicht, ob Kanton oder Stadt, bei öffentlichen Bauten ist das ja manchmal schon strikter geregelt als bei privaten. Aber also ich denke, solche Regeln könnten das Ganze, da könnte das Ganze noch etwas mehr Fahrt aufnehmen, wenn es einfach festgesetzt wird. Weil es gibt viele Regeln, nach denen richtet man sich, warum nicht auch für den Außenraum.
Ich würde gerne eure letzte Frage stellen und die ist ein bisschen hypothetisch. Ihr dürft also wirklich wild fantasieren. Wenn ihr einen Zauberstab hättet, was würdet ihr machen? Was würdet ihr euch wünschen? Was könnt noch wirklich auch, im Sinn vielleicht unter Umständen von einem bisschen verrückten Wunsch, noch besser werden?
Also ganz so verrückt ist es, glaube ich, nicht. Ich greife gerne das auf, was du, Dietlin, vorher schon gesagt hast, dass wirklich bei allen Projekten, egal ob es Neubau sind, Umbau, Sanierung, dass dort einfach dann Natur, Biodiversität, Grünraum an erster Stelle gedacht wird. Dass er nicht einfach irgendwo hinten am Schluss noch angehängt wird, sondern als allererstes, dass er dann eben auch nicht vom Tisch fallen kann. Ich glaube, das würde sehr viel bringen.
Ich sehe es so ein bisschen breiter. Ich würde gerne ein Zitat von Konrad Lorenz, dem Verhaltensforscher, bringen. Frei, ich weiß nicht, ob es wortwörtlich richtig ist, er sagt, man schätzt nur, was man liebt und man liebt nur, was man kennt. Und das finde ich einfach unheimlich wichtig. Also das finde ich auch gerade bei diesen biodiversen Veränderungen, wenn auf einmal eben vermeintliches Unkraut wuchert und wenn man, also wirklich so, es ist ja so ganz klein, aber wenn man weiß, was es ist und was es macht und für wen es wichtig ist, dann hat man einen ganz anderen Zugang. Also so eine Erfahrung habe ich selber persönlich auch gemacht. Und ich finde wirklich Aufklärung finde ich unheimlich wichtig, ganz breit, also auf unterschiedlichsten Stufen. Und dann geht es nämlich auch noch weiter, weil Biodiversität ist leider nicht das einzige Problem, was wir haben. Wir haben noch andere Probleme und dass dann auch Verhaltensweisen, nachhaltiges Verhalten einfach gefördert wird, weil ich weiß oder meine Umwelt kenne und sie schätze und mich dann auch dafür einsetze. Also das ist so etwas, was ich mir noch mehr wünschen würde.
Dankeschön miteinander. Dankeschön vielmals an euch beide. Es war ein sehr spannendes Gespräch an einem sehr heißen Tag. Wir sind eigentlich schon wirklich voll in der Klimakrise. Es ist ja mein erster 26. Mai. Aber dankeschön, dass ihr gekommen seid. Und jetzt möchte ich mich noch ganz kurz verabschieden von den Zuschauern und den Zuhörerinnen. Dankeschön vielmals, dass ihr vielleicht bis zum Schluss gelost habt. Und wenn ihr wieder so einen Inhalt hören wollt, dann hat es in einem Monat wieder einen auf dem Internet. Ihr seid herzlich willkommen und es würde mich extrem freuen, wenn ihr wieder zuhört.